Okay.
Rollen.
Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Business What the Fuck, dem Podcast für Selbstständige. Sagen wir, haben wir es drauf geeinigt.
Eine Selbsthilfegruppe für Selbstständige.
Dem ehrlichsten Business-Podcast der Welt.
Ja, das mit dem struggle ich noch immer. Das ist einfach so.
Wir sind ja da kein journalistisches Medium, das heißt, niemand muss uns fact-checken, wir stellen einfach Behauptungen auf.
Gut, danke.
Und holen uns Feedback. Und jetzt kommen wir zur Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Vielleicht müssen wir noch sagen, wer wir sind. Oder?
Na, machen wir zuerst das erste Thema, weil sonst verlieren wir wieder so viele Leute bei so viel Krasserei.
Ich habe das Thema ja mitgebracht, also muss ich sagen, was das Thema ist. Mein Wunsch für die heutige Folge, ihr könnt abstimmen, ob ihr das Thema annehmen möchtet oder nicht, aber ist es, wie kann man Dinge nicht persönlich nehmen? Oder wie geht man mit Kritik um? Oder mit Ablehnung,
Absagen.
Neins,
ist das jetzt eine
Absagen.
Intervention für mich?
Warum?
Oder für irgendjemanden?
Du nimmst das schon persönlich, oder?
Ist das jetzt eine Intervention? Ist das Thema eine Intervention?
Andreas, du solltest Themenvorschläge nicht persönlich nehmen. Nur weil sie vielleicht implizieren könnten, dass ihr mit Absagen zu tun hattet diese Woche.
Das stimmt. Letzte Woche haben wir einen Auftrag nicht bekommen.
Der Auftrag?
40.000 Euro Auftrag haben wir nicht bekommen. Schuld war ich.
Wie böse bist du, Iris?
Nicht.
Richtig.
Ja, aber wir haben ihn auch nicht bekommen, weil wir ihn eigentlich nicht haben wollten.
Das stimmt auch.
Haben die das gespürt?
Na.
Ich glaube nicht.
Preis,
Im Preis.
Ich habe ihnen nämlich einen Preis gemacht. Ich stelle mein Glas nach unten. Ich habe nämlich einen Preis gemacht, der am oberen Ende sitzt. Nicht unverschämt ist, aber am oberen Ende sitzt. Und eigentlich, wenn man so einen Auftrag haben will, dann muss man halt irgendwie kompetitiver sein. Und das war man dann nicht. Und eigentlich habe ich es dann gewusst.
Es war schon klar in der Reaktion, die sie da hatten. Und wir haben nicht nachgefragt. Wir hätten einfach nachfassen müssen, nochmal anrufen,
sie haben
fragen, ob wir irgendwas korrigieren sollen am Preis.
Genau, es ist um die Preisvorstellung gegangen, ich habe den Preis genannt, dann waren beide, die da halt da waren, für die Riesenfirma. Also das muss man ja wissen, das ist ein riesengroßes Ding, die unendlich Kohle machen. Und da waren beide schon so, und dann hat es schon so irgendwie den leichten Hinweis gegeben, ja, aber wenn wir dann sagen, wir machen zwei Staffeln, dann geht es zum Podcast, dann kriegen wir schon einen besseren Preis. Und ich war so, naja.
da war ich nicht dabei.
Ich bin halt mal drauf eingestiegen.
Okay. Vielleicht werde ich doch noch krank.
Vielleicht kam das ein bisschen arrogant rüber.
Nein, es war eher so, ich war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so weit drüber ist, weil so schlecht war der gar nicht. Also es war schon oberen Ende, aber es war jetzt nicht unverschämt oder so. Ja, aber da hätte ich eigentlich nachfragen müssen, so, okay, drehen wir das Spiel mal um. Was ist denn der Rahmen?
Ist ja so, die ganze Leistung, die dann drumherum abläuft bei euch. Ich meine, das ist ja nicht nur Podcast aufnehmen und Studio zur Verfügung stellen, sondern alles drumherum.
Aber das Ding ist, die haben hauptsächlich, ich stelle mal kurz dein Mikro ein bisschen näher, niemand darf sich schrecken, die haben hauptsächlich halt ihre Dinge schon unter Kontrolle gehabt. Und ich glaube deswegen auch so die redaktionelle Leistung, weil wir sind ja dann doch manchmal auch Journalistinnen.
Manchmal.
Manchmal recherchieren wir Dinge.
Fact-checken wir Dinge.
Die hätten die gar nicht so gebraucht. Also das heißt, wir haben auch einen Preis mit eingepreist. Da sind Dienstleistungen drinnen gewesen, die vielleicht für sie gar nicht so wichtig waren.
Gut, aber hast du es persönlich genommen? Weil das ist eigentlich das Thema.
Ich habe es persönlich genommen mir gegenüber.
Wie meinst du das?
Wir brauchen gerade Kohle. Mhm. Wenn wir das Ganze, man kann nicht drüber reden.
Wir sind der ehrlichste Podcast über
Wir brauchen gerade Kohle. Im Endeffekt ist gerade, der Cashflow ist gerade super knapp bei uns. Das hat uns voll gestresst in den letzten zwei Wochen, weil es ist wieder neu gewesen für uns. Weil in der letzten Zeit war das nie das Thema.
Wir wussten das sehr gut und wir sind sehenden Auges
eingrennt
in die Cashflow-Flaute hineingerannt.
Ja. Ja. Ihr habt die Wand gesehen.
Total.
Ich habe schon gesagt, im Dezember habe ich mein Cashflow-Berechnungstool und da habe ich dann gesehen, ich habe gesagt, okay, wir müssen aufpassen, weil großer Batzen Geld kommt dann in ein, zwei Monaten. Und jetzt gerade die Übergangszeit, bitte, da müssen wir aufpassen, weil da rennen wir komplett gegen die Wand.
Die Wand ist voll der Nase.
Sehend reingerannt. Und ich habe mir gedacht, so, ja, geht schon, aber dann ist so Finanzamtzahlung gekommen. Und
die auch habt, vorhersehbar war.
Ja, aber ihr habt die.
Also es war alles
auf,
klar, es war Teil der Rechnung.
Ja,
nichts ist überraschend passiert.
Die Finanzamtzahlung war Teil der Rechnung, aber ich habe geglaubt, ich kann die
Stunden.
monatlich, quartalsmäßig, dass das quartalsmäßig auch aufgezahlt wird, also was wir letztes Jahr noch nachzahlen haben müssen. Mhm. Und es war ja natürlich nein. total deppert, na, du musst das natürlich sofort zahlen. Mhm. Und dann haben wir das jetzt Zeit. Und ja, und dann war das der Stress.
Jetzt warst du auf Urlaub.
Und jetzt war ich auf Urlaub. Und in Wirklichkeit ist alles in Ordnung.
Weil der Urlaub schon
das
im,
Jahr
im
ist,
Oktober
wird, wird ein gutes Jahr. Ist. Es wird ein gutes Jahr. Es ist eigentlich ein gutes
aber
Jahr.
Aber jetzt Cashflow-mäßig ist
Cashflow-mäßig.
Es halt jetzt gerade.
Und das ist zum Beispiel ein komplett anderes Thema, über das wir dann mal wieder reden können. Mhm. Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, aber Cashflow ist ein Riesenthema. Weil das heißt ja, unsere Einkommen, für Leute, die das jetzt nicht so bewusst am Schirm haben, das Einkommen eines Selbstständigen, einer Selbstständigen, verteilt sich ja nicht gleichmäßig auf jeden Monat wie dein normales Gehalt, sondern kriegst mal in 2 Monaten mal, sagen wir mal, 15.000 Euro, dann kriegst du mal 3 Monate nix und dann kriegst du im 7. Monat plötzlich 40.000 Euro, wenn es gut rennt. Aber was tust du da dazwischen?
Genau, und man muss vor allem, wenn man dann irgendwie Aufträge hat und dann kommt das Geld und produziert man, man muss ja während der Produktionsphase dafür sorgen, dass dann wieder was Neues reinkommt, weil dann kriegt man wieder Stress.
Danke, dass du das so schön beschrieben hast, was uns
passiert
ist.
Wir wussten das, aber wir,
also aber das ist
es gab
ja,
keine
man weiß ja die Dinge.
Dafür. Ja, eben, und das ist so die Frage, das ist vielleicht eine andere Frage, aber es ist auch, wie sehr ärgert man sich über sich selbst? Mhm. Weil die Frage ist ja im Nachhinein, kann ich nichts ändern?
Nein.
Und es war auch immer klar. Und wir wussten das und jetzt spüren wir es
ja,
halt.
Ja, ich bin schon ein bisschen, ich fühle mich dafür verantwortlich, weil ich dafür verantwortlich bin. Im Endeffekt ist es schon so.
Ja, aber es ist eine, also...
Und im doppelten Sinne war, es war ein bisschen dumm, da in die Wand zu rennen, aber es war schon so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und es wäre ja auch ausgegangen, wenn wir jetzt wirklich nicht alles vom Finanzamt zahlen hätten müssen, dann wäre es ja ausgegangen. Aber es war natürlich reine Selbstlüge, irgendwie so zu tun, als würde das nicht passieren. Unabhängig davon ist es dann aber auch so, dass dieser Auftrag dann irgendwie, der ist ja lustigerweise entstanden, ist eigentlich... Wir reden eigentlich über ein komplett anderes Thema in der Folge. Aber jetzt haben
wir kommen schnell zum, also gleich.
Aber es ist eine lustige Geschichte.
Ist eine lustige Geschichte. Ich habe Google Ads geschalten. Mhm. Ich habe ausprobiert für unsere eigene. Wir tun das für Kundinnen öfter. Das heißt, die kennen mich da schon ein bisschen aus. Und vor Weihnachten haben wir gedacht, okay, jetzt für Sissi Grant, Podcast Studio und so, ist eigentlich, wir sind relativ low gerankt. Macht eigentlich nur Sinn, da jetzt über das neue Jahr Ads zu schalten. Und dann habe ich eine Probekampagne eingestellt und sie eingeschalten im Anfang Dezember. Und dann habe ich vergessen, dass sie rennt. Und dann im Jänner dann plötzlich so, fuck, Iris, wir haben 500 Euro für Google Ads ausgeben. Das war, da warst du auch nicht krantig auf mich eigentlich. Und deswegen haben die angerufen. Sie haben mein Google Ads gesehen. Und deswegen ist quasi diese, das war die Akquise.
Also es wäre
drüber.
Potenziell gut gewesen, wenn ihr irgendwie euch mehr bemüht hättet.
Das war zu teuer. Also
wir haben halt die Google-Kampagne wieder mit eingepreist.
Die Besten. Deswegen liebe ich euch so sehr. Ihr seid echt unfassbar toll.
Aber
eigentlich ist es ein mega Return on Investment. Ja. Eigentlich war es alles richtig.
Ja, aber einfach nur, weil ich Fehler gemacht habe. Und dann aber war es aber dann schon so. Und dann kommt plötzlich der Auftrag daher. Und
aber das war so, wie sind wir denn draufgekommen, wenn das die Google-Kampagne rennt? Zufälligerweise, es war wirklich
du
ein
hast
Zufall.
Mir dann irgendwas, du hast irgendwas gesagt, hey, ihr habt uns gesehen.
Ich habe die Google-Werbung gesehen, weil irgendwas war. Ja. Und da habe ich gesagt so, schau, wir haben eine Google-Werbung rennen. Ist dir das klar? Oder irgendwie gesagt, der Rentner ist ja cool, dass du eine Google-Werbekampagne eingeschalten hast. Und du warst dann drauf so, oh mein Gott, hier rennt immer
noch. Und dann wird einem so warm, weil man weiß nämlich nicht, wie viel es ist.
Scheiße.
Und man weiß nicht, wie viel es ist. Und dann so, okay, und dann gehst du mal hin und dann ist da die Frage, was ist gerade eingestellt? Und dann war zum Beispiel die komplette Übersicht eingestellt und dann sehe ich schon mal 4.700 Euro. Weil also über die letzten 2 Jahre haben wir halt für Kunden auch. Für unterschiedliche Projekte Google ist das angestellt. Und dabei hat es mir schon den ersten Schock gegeben, weil so, okay, ist das jetzt alles unsere? Und dann war im Endeffekt waren es um die 500. Ja. Und, da können wir
und das Lustige war dann, und diese Anfrage
wie nimmst du das
von
nicht
dieser
persönlich,
Firma,
Iris?
Die Anfrage von dieser Firma ist dann 4 Tage später gekommen.
Ja.
Also es war
nachdem
wirklich so, genau. Also es war diese, wir sind draufgekommen.
Ne, die hat recherchiert und dann haben sie sondiert. Genau, ja, und ich habe sie nämlich noch gefragt, ja, wie haben sie uns gefunden? Und sie
Google Ads.
Ja, über die Google. Und ich habe gesagt, also tatsächlich also oben.
Also es ist ein guter Ansatz, wenn ihr dann die Kontrolle darüber behaltet, dann wäre es prinzipiell ein guter Ansatz.
Ja, und dann gleichzeitig muss man aber dazu sagen.
Bei so Sachen vergessen, ich erinnere mich gerade an einen alten Freund noch in Hamburg. Das ist auch so eine erzählte Geschichte. Der hat dann im Suff so eine Sex-Hotline angerufen, ist eingeschlafen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich kann mich an den Betrag nicht mehr erinnern, aber das war sehr viel Geld. Mhm. Wenn du da merkst, irgendwie, da schläft jemand.
Mhm. Legst auch nicht auf.
Sicher nicht.
Aber
ist ja dein so Geschäftsmodell.
Lege mir dazu, am Telefon und geschlafen.
Ja, naja, und irgendwer wird schon irgendwann mal auflegen.
Mhm. Ja, und verdiene ja einfach Geld.
Ja. Gut, das war die Überleitung mit, nehmen wir das persönlich.
Okay, aber warum nimmst du das jetzt eigentlich nicht persönlich, Iris? Was ist das Geheimnis?
Aber warum sollte ich das persönlich nehmen?
Nein, es ist nur, ich versuche Überleitung zu
machen. Das Thema ist ein ganz anderes eigentlich. Jetzt ist die Frage, ob wir zu diesen persönlichen Dingen persönlich nehmen zurückkommen.
Nein, aber zum
Thema Absagen. Die Idee, warum mir dieses Thema überhaupt eingefallen ist, weil ich für unser Buchprojekt Buchläden angeschrieben habe, um rauszufinden, ob das Buch irgendwo in Buchläden verkauft werden kann. Und die Leute sagen halt immer nein. Und dann ruft man sie an und dann sagen sie nein. Und dann habe ich begonnen, einzelnen Buchläden eine E-Mail hinterher zu schicken mit der Frage, ja, aber warum denn nicht? Mhm. Und dann war die Frage immer, oder die Antwort war meistens sowas wie, ja, ist zu nischig. Wir wollen nicht zu nischige Bücher haben oder wir verkaufen das nicht.
Man muss dazu sagen, dass unser Buch super ist und wir kriegen die begeisterndsten
Feedbacks
dazu. Es ist aber ein bisschen kompliziert.
Genau, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären tatsächlich und wenn man das Buch dann in der Hand hat, dann erklären sich viele Dinge. Und dann war ich in einem Buchladen zum Beispiel, die mir eine Absage geschickt hat und dann nochmal eine Absage geschickt hat, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal hin, war dann dort und die war so, das ist ja toll, ich nehme jetzt mal zwei. Und eine Woche später schreibt sie mir, ja, beide sind jetzt verkauft, sie hätte gern mehrere.
Und dann läuft es ja eh gut.
Und dann läuft es auf einmal. Mhm. Und das ist jetzt, vergessen wir mal das Buch und die Frage, wie man Bücher verkaufen kann, das ist eine ganz eigene Geschichte.
Ganz furchtbar, macht keine Bücher.
Aber die, sag sowas nicht,
vielleicht gibt es andere Dinge, wie man Bücher machen kann. Für euer Interesse, aber Geld verdienen tut da niemand.
Okay, das ist jetzt ein
kleiner Einschub.
Das kann man aber so nicht stehen lassen.
Genau, du nimmst das persönlich. Das ist eine persönliche Meinung, basierend auf dem Feedback.
Genau, und ich habe dann so eine Runde gemacht durch Buchläden und habe da ganz unterschiedliche Antworten gekriegt. Und das war eigentlich das Lustige, dass mir die einen total begeistert dieses Buch aus den Händen gerissen haben und die anderen haben mir die Welt erklärt, um mir zu erklären, dass das Buch niemals verkauft werden kann, egal wo, weil das funktioniert einfach nicht. Und beides stimmt ja, weil die beiden aus ihrer Realität heraus sprechen und aus ihrem Buchladen heraus sprechen.
Aus ihrer Erfahrung heraus, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf mich selber, weil vor einigen Jahren hätte ich das alles wahnsinnig persönlich genommen und total ernst genommen. Wenn mir Leute sagen, dieses Buch wird niemand kaufen,
dann würdest du,
würde ich mir denken,
ins Kissen heulen.
Was haben wir getan? Das ist das Dümmste, was wir je getan haben.
Das Thema mit Dinge persönlich nehmen ist aber auch so eine Sache, weil das ist tatsächlich ein Muskel, den man trainieren muss.
Ja, glaube ich
auch.
Man
muss sich abkoppeln. Ein bisschen. Und das ist überhaupt nicht einfach. Ich nehme die Sachen ja auch persönlich.
Wann hast du das letzte Mal was persönlich genommen?
Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Und mir wurde in dem Bewerbungsgespräch sehr direktes Feedback gegeben. Ich habe es nicht persönlich genommen. Oder doch, es war persönlich gemeint, aber ich widerspreche. Also von dem her ist es eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ich kann es auch noch nicht erzählen. Das kann ich in einem Jahr erzählen. Das war die absurdeste Situation.
Das würde aber total persönlich nehmen dann
und
in einem Bewerbungsgespräch.
Und vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich angefangen zu heulen. Und da war ich so, dass ich nicht in die Diskussion eingestiegen bin, mich bedankt habe fürs Feedback.
High Road.
Und dann Pokerface, Schweigen und es war sehr, sehr unangenehm. Aber das war dann so und danach, ich wusste nicht, ob ich, also ich musste, es war so absurd. Egal, wurscht, dumme Geschichte, sorry an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nein, aber das Thema Bewerbungsgespräch ist sehr gutes Thema.
Aber das ist ja,
ist das so verletzlich in so einer Situation.
Es kommt ja darauf an, was für einen Stress man hat.
Ja, immer.
Das heißt, wenn ich jetzt die ersten Absagen für den Otterkringer Flaneur noch, also das Vorprojekt vom Wiener Flaneur, habe ich extrem persönlich genommen. Ich habe ja sehr lange gebraucht, um eine Förderung zu kriegen. Also ich habe ja 3 Absagen. Und jetzt beim 4. Mal hat es geklappt. In einem Zeitraum von 6 Jahren. Die erste Förderung habe ich nicht verstanden, weil der Antrag war gut. Aber das Projekt war halt sehr out of the box. Die anderen, da habe ich selber verkackt. Also 2-mal. Und letztendlich, in dem Moment war ich richtig, richtig sauer und enttäuscht. Dann gibt es ja so diese Cool-Off-Phase, wenn man sie dann hat. Und das ist etwas, was man sich antrainieren muss, finde ich. Dass man dann sagt, okay, was heißt das jetzt bei dieser Absage? Haben Sie das nicht verstanden, was ich da wollte? Habe ich mich falsch ausgedrückt? Ist das Projekt einfach auch nicht zu Ende gedacht oder einfach schlecht?
Mhm.
Also es ist ja nicht so, da sind ja Leute, die, man will ja was von denen. Und genauso bei Sales oder sowas, oder nicht oder sowas, sondern bei Sales oder bei Kundengesprächen, das kann man ja übersetzen in alle möglichen Branchen, wenn man nicht weiß, was man da erzählt und man kriegt ein Nein, dann muss man selber sagen, okay, das ist meine Schuld. Und so richtig persönlich genommen, habe ich nur Dinge, die auch persönlich gemeint waren.
Mhm.
Aber vorher konnte ich das noch nicht, da habe ich sehr viel persönlich genommen.
Mhm. Nämlich auch ein Nein, das man einfach kriegt, oder? Weil Leute einfach aus ihrem Verständnis heraus sich denken, das passt halt nicht zu mir und dann sagen, das passt einfach nicht.
Genau.
Oder du passt nicht. Die Leute sind ja durchaus sehr persönlich in ihrem
Feedback. Ich habe ja letztens eine Dame angerufen, die so in Österreich wahrscheinlich die große Speaker-Managerin überhaupt ist. Die managt die größten Speaker in Österreich und macht die Events.
Mhm.
Und ich bin befreundet mit ihr auf LinkedIn und sie wirkt immer auf mich, hat auf mich immer sehr nett gewirkt.
Du bist eigentlich sehr geschäftsschädigend.
Ja.
Dann, so in Summe
wieder jemanden vergraut.
Und dann habe ich sie, wir haben sie angerufen, weil wir eben unser, mit dem Kunsthistoriker, mit dem wir das Buch gemacht haben, das Buch an sich wäre super Anker, um drumherum eine Keynote zu bauen. Das heißt, du hast ein Keynote-Event über die 7 Todsünden und das, was er erlebt hat und in Verbindung mit der Kunstgeschichte, bla bla.
Haben das ist eine TEDx-Speech.
Haben wir das Gefühl, das wird halt super funktionieren. Wir haben gedacht, okay, ich kenne diese Dame, mit der bin ich auf LinkedIn verlinkt, die rufe ich jetzt an und ich hole mir nur ihre Meinung. Ich rufe sie an und sage, hallo, Andreas Fischer von Sissi Grant, wir sind ein Verlag und wir haben dieses Buch gemacht, bla bla bla. Und sage ihr so, ja, wir haben diesen Kunsthistoriker und den wollen wir jetzt irgendwie als Speaker aufbauen, also irgendwie Kino drum bauen. Und sie so...
Iris lässt sich schon schlapp.
Ja, pass auf, aber sie hat dann so, aha, ein Kunsthistoriker. Mhm. Ja, der ist analytisch, der redet, der denkt sehr analytisch und in Zahlen und... Der wird Ihnen jetzt, wissen Sie, was es braucht, um eine Stunde lang irgendwie jemanden bei Laune zu halten? Und dann hat sie mir halt erklärt, wie wichtig das ist, eine richtige Persönlichkeit zu casten, die sowas kann. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, ja, das war mir das Erste, wo ich gucken habe müssen. und dann hat sie gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, aha, aber ich wollte jetzt eigentlich nur Ihre Einschätzung zu diesem Thema. Glauben Sie, da gibt es einen Markt für das? Und sie so, ja, aber für was? Und ich so, ja, also, dass wir den als Speaker aufbauen. Und sie so, Herr Fischer, was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Und ich war dann so, ich wollte eigentlich nur ein nettes Gespräch mit Ihnen führen.
Hast du dann gesagt, oder wie?
So irgendwas in die Richtung. Und sie hat dann gesagt, ich sag's Ihnen gleich, wir haben ja gewusst, was sie sagen. Und sie hat dann gesagt, ich werde jetzt rot, nämlich sogar, weil es war eine total unangenehme Situation. Und dann hat sie so gesagt, ja, Sie wissen, ich will eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ich will weniger arbeiten, deswegen nehme ich nicht neue Speaker an. Und dann habe ich gesagt, ja gut, danke, das war die beste Information, die Sie mir jetzt geben haben können, weil das ist eigentlich hätte man das am Anfang sagen müssen. Und dann hat sie gelacht und bla bla und dann habe ich quasi aufgelegt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht komplett aufgelegt, sondern habe dann gesagt, ja, wir haben da schon Feedback gekriegt, auch von Kunden, die wir schon gehabt haben, weil wir haben auch eine Agentur, die da schon interessiert gewesen wären, weil quasi, ich habe das
nur
hinter,
das
ich habe das tatsächlich ehrlich gesagt hinterhergeschoben, nur weil ich, wenn man sagen, Dinge nicht persönlich nehmen.
Da, du warst im Ego gekränkt.
Ich habe es total persönlich genommen, dass sie quasi auch den, über, so über den Daniel drüber gewischt hat. So, weil ich mir gedacht habe, Kunsthistoriker, sie hatte keine Ahnung, wie gut der redet. Wir haben den ja gecastet. Ich habe das auch gesagt. Wir haben den ja auch gecastet. Mit dem haben wir das Buch gemacht, weil er einfach so, so gut kommunizieren kann. Mhm. Und sie hat da überhaupt, das habe ich total persönlich genommen. Und dann habe ich dann aufgelegt, weißt du, was ich dann gemacht habe, nachdem ich aufgelegt habe? Mhm. Ich habe das Video, das Promo-Video mit dem Daniel geschnitten. Wir haben ein Promo-Video zum Buch aufgenommen. Ich habe es geschnitten. Ich habe mir gedacht, so, und wenn es fertig ist, dann schicke es ihr, weil dann sieht sie, wie gut er sprechen kann.
Und beim Schneiden bist du drauf gekommen. Nein.
Und dann, ich habe es ja nicht geschickt, weil ich dann einfach gemerkt habe, wie kindisch das eigentlich ist, aber wie hart das für mich war. Es hat mir echt, das hat 2-3 Stunden gedauert, bis ich dieses Gefühl loslassen habe können.
2-3 Stunden sind ja eh okay.
Dass sie da jetzt total missverstanden, das ist das Ding, total also man missverstanden
muss schon sagen,
wurde.
Das war schon wirklich ein großer Fehler.
Herr Fischer, was wollen Sie jetzt eigentlich?
Auf einer Skala von 0 bis 10 war das schon ziemlich weit oben.
Aber das war eine 8 oder eine 7?
Ja, aber weißt du, was das Problem war? Ich habe tatsächlich geglaubt.
Weil es hätte eine Möglichkeit gegeben, diese Person
gut zu kontaktieren
und die kann man immer noch machen.
Was ist denn heute für Tag? Achso, morgen ist das, ja. Morgen treffe ich die wahrscheinlich so zufällig. Also Anführungszeichen. Dazu, aber das Ding ist, weißt du, was mein Fehler war? Ich bin in das Gespräch rein, vollkommen unvorbereitet, in einem Moment, wo ich wirklich, wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber ich habe das, es gibt so tageweise, stundenweise Momente, wo ich ganz schlecht kommuniziere, wo ich mir schwer tue,
auf Wörter zu finden. Da geht gar nichts, ja.
So war das und ich habe mir echt so, ich war wie so ein Rehlein, das so in so Wolfsrudel gestolpert ist und so gesagt hat, so hi. Wie ist es so? Das ist so ein schöner Tag. Genau so. Und sie ist so,
ist
so richtig hardcore über mich drüber. So richtig hardcore.
Oh je.
Und dann war ich so, okay, gut, falscher Moment.
Aber das ist ja, es ist ein super Beispiel, um dran zu lernen.
Aber ich finde, das ist, am besten ist es, das muss man machen, sich die Dinge erzählen und sich einfach schlapp lachen.
Ja, und aber...
Du hättest ja wirklich tagelang und wochenlang darüber... zu Recht nachdenken können. Okay, ich kann nicht. Was du da falsch gemacht hast.
Wichtig ist...
Nein, warum, genau, du hättest Tage und so rum, du hättest Tage und Wochen lang drüber nachdenken können, dass die uns jetzt total scheiße findet und dass die keine Ahnung hat und nichts versteht. Das ist ja so ein kindliches...
Sie hat nicht verstanden, was wir können.
Genau.
Das glaube ich natürlich noch immer.
Ja, aber ja, der Grund ist ja,
weil es nicht kommunizieren kann.
Genau.
Und sie
halt
war ja auch nicht
Punkt.
Unangenehm. Sie war eher umgekehrt. Ich finde sie sogar jetzt noch cooler, weil sie war so tough. Also, aber nicht, sie war nicht unsympathisch.
Aber sie war
tough.
Ja dann direkt hat gefragt, Herr Fischer, was wollen Sie
ja,
eigentlich?
Weil sie meine Kommunikationsschwäche einfach komplett aufgedröselt hat. So, was tust du da jetzt mit mir?
Genau,
warum rufst du an, wenn du nicht vorbereitet bist?
Vor allem
bist?
Einer Speaker... Experte.
Ja.
Wow.
Man muss aber sagen, ich habe einen komplett anderen Eindruck von ihr gehabt in ihrer Online-Präsenz.
Wirkte sie nahbarer?
Nahbar
oder?
Und warm und freundlich.
Na, schau mal, das ist ganz anders, als ich gewirkt
genau,
habe. Ich
genau.
wirkte angeblich nach euren Schilderungen
Tapp.
So nicht so nahbar.
Ach so, jetzt packst du die alten Storys aus. Ja, das stimmt total, ja. Aber sie ist trotzdem immer noch cool. Aber ich glaube, unabhängig davon, was mir immer total hilft, die Dinge dann nicht persönlich zu nehmen, ist ein bisschen zu verstehen, und das tue ich tatsächlich, ist jetzt nicht nur ein rhetorisches Mittel für diesen Podcast, zu verstehen, in was für einem Mindset ist die Person beruflich. Das hilft mir auch bei Leuten, die irgendwelche öffentliche Ämter haben oder bei Polizistinnen und Polizisten. Wenn du einen Konflikt mit so einer Person hast und dann kommst du aber drauf, ja, die sieht halt den ganzen Tag nur Probleme und hat dann nur vielleicht nur einen schlechten Tag gehabt und dann warst du gerade dort an einem schlechten Tag bei einer Person, die nichts anderes tut, wie Probleme zu lösen, für mich, dann kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass die den ganzen Tag zu mir happy, peppy, fröhlich
genau,
ist.
Und das ist ja genauso wie beim Pitchen vom eigenen Produkt.
Mhm.
Man redet ja mit Leuten und die haben irgendwie irgendetwas im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche erlebt. Und gerade wenn man irgendwie so Cold Calling macht oder irgendwie, dass man da die Leute auf dem falschen Fuß
und bei der ist es so
oder selber auch gar nicht in der Lage ist, gerade normal zu kommen.
Nein, und bei dir ist es eben so, die managt die größten Speaker in Österreich. Das hat, die hat ein super gutes Keynote-Speaker-Business. Was glaubst du, wie viele Leute da den ganzen Tag anrufen und irgendwie berühmt werden wollen?
Genau, und weil sie können das ja so gut.
Ja, na, aber also eher.
Und sie haben nämlich schon 100 Follower auf TikTok.
Genau, und mit dieser
Vorstellung. Weil wir haben nämlich schon 1000 Downloads mit unserem Podcast.
Weil ich habe dann auch einmal gesagt, ja, wir haben ja dieses Buch gemacht. Und sie hat gesagt, ja, aber Buch ist ja ganz was anderes. Also das war ja auch so ein Argument von mir, immer wieder zu versuchen, ihr dann doch zu sagen, dass wir sind schon anders. Also wir haben da tatsächlich was.
Seid ihr ja auch.
Ja, aber das passiert ja die ganze Zeit. Ich bin mir sicher, da rufen wahrscheinlich pro Woche 3 bis 5 Leute an, die jetzt mit ihrer Hilfe zum großen Star werden wollen.
3 bis 5 Leute pro Stunde.
Ja, wahrscheinlich, ja sogar. Ja.
Ich glaube, das ist ja so das Grundsatzproblem, oder? Dass man anruft mit diesem Gefühl von, ich habe was ganz Großartiges und ich will, du musst es jetzt nur richtig verstehen und wenn du es dann verstanden hast, dann wirst du es mindestens genauso großartig finden wie ich und mir noch dazu Geld dafür geben.
Das stimmt.
Und die Leute sind halt so, was willst du von mir?
Genau.
Weil deine Story dann halt also, auch schlecht einfach so war. Noch,
ja, oder einfach ganz prinzipiell im Leben. Ich habe halt irgendwie einen Alltag und ich mache halt meine Arbeit und dann hebe ich das Telefon ab. Und dann muss ich erstmal den Mindspace finden, mich da irgendwo reinzudenken, wem zuzuhören. Eine Person, die mir was ganz Großartiges erzählen will. Da muss ich ja offen dafür sein, das zu tun.
Ich habe mal in so einer Pitchmaschine gearbeitet, also in einem Unternehmen, wo wir einen Salesfloor hatten mit 20 Personen und da wurde nur gepitcht die ganze Zeit und 99%, naja, keine Ahnung, weiß nicht, was die Closing Rate war, das waren schon irgendwie 10-12% oder so, aber 90% dieser Gespräche resultierten in einem Nein. Und tatsächlich haben wir dann dieses Spiel gemacht oder immer wieder Übungen, was alle ein bisschen doof fanden, aber es ist letztendlich eine sehr gute Übung, dass man sich gegenseitig pitcht. Oder sich selber mal aufnimmt. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Das muss ich jetzt auch wieder machen, weil ich bin ja bald in meinem Sales-Sprint. Dass man sich selber mal aufnimmt und dann zuhört und selber mal schaut, habe ich das überhaupt verstanden, was
ich
da...
Würde ich diese Person... Also würde ich erst mal verstehen, was diese Person
genau,
an
was
mich
willst,
kommuniziert.
Das eben, weiß ich selber, was ich will.
Ja.
Und das ist eigentlich wirklich eine ganz gute Übung. Und wenn man gerade, wenn man zu zweit ist, bringt das auch sehr viel und da haben wir tatsächlich dieses so Ring, Ring, ja, hallo, ja, guten Tag, Andreas Fischer hier. Und tatsächlich so dieses Rollenspiel einmal durchgehen und sehen, okay, wo bleibe ich hängen? Hat mich die andere Person
aber
verstanden?
Auch prinzipiell dieses Prinzip des Anfängergeists, das wir oft, Tiros und ich haben das öfter praktiziert, da gibt es diesen buddhistischen Ausdruck des AnfängerInnengeists.
Den kenne ich nicht, was ist das?
Wir sind ja quasi immer, wir leben in einer konditionierten Welt, das heißt, wir werden von den Dingen um uns herum konditioniert. Die programmieren uns im Endeffekt, wir haben einen gewissen Blick auf manche Sachen und es ist wichtig, diesen Blick immer wieder zu brechen und so drauf zu schauen, als würde man es zum ersten Mal wieder entdecken. Und das kann man sich auch anlernen, das kann man tatsächlich trainieren. Wir tun das öfter miteinander, zu sagen, cool. Okay, jetzt mal Anfängergeist, schauen wir bitte mal ganz neu drauf. Versuch mal irgendwie mal, und das ist fast der...
Ja, das ist aber total geil.
Das ist wie so ein Schritt zurückgehen. Ja. Du schreibst einen Text und dann bist du so drinnen, dass du überhaupt nicht verstehst, keine Ahnung, dass du so ganz prinzipielle Dinge einfach nicht kommunizierst in diesem Text, weil sie für dich so logisch sind. Und dann musst du irgendwie so geistig wie, ich weiß nicht, kurz Pause und einen Schritt zurück. Also für mich ist das irgendwie so räumlich, bildlich. So. Okay, Schritt zurück und dann schaue ich drauf und so, aha, okay, jetzt lese ich es zum ersten Mal. Was verstehe ich denn da?
Genau.
Und dann aber auch versuchen mit dem Geist der anderen Person, weil es ja nochmal ein Schritt anders. Mhm. Also so mit dem Geist der Buchhändlerin, mit dem Geist der Speakerin, Managerin.
Ich setze mich dann immer in den Sessel des anderen und
so
stelle mir das tatsächlich sehr räumlich vor und ich setze mich dann auch in den Sessel, wenn die Person auf einem oder steht oder ich mache das dann körperlich und denke mir, okay, jetzt sind irgendwie 10.000 Meetings, die total unnötig waren, weil irgendwer Meetings geil findet. Und dann ruft mich diese Telefonnummer 5-mal an, die will was. Und damit sie aufhört, hebe ich mal ab, höre mir das an, sage, schicken Sie mir bitte ein Angebot, werde nie wieder darauf antworten, sage, ich habe kein Budget. Und dann bin ich sie los, weil sonst wird sie immer wieder anrufen, denke ich mir. Und dann versuche ich mir vorzustellen, okay, was muss die hören in dem Moment, dass sie Bock hat, mir zuzuhören? Oder dass sie sich einfach irgendwie besser fühlt oder so. Und diese Übung das ist eine perfekte Folge gerade als Vorbereitung.
Super.
Da haben wir ein Buch gelesen beide. Hast du das auch so gut gefunden, oder? Never Split the Difference, Negotiation, für Live Depends on It.
Ich fand das, keine Ahnung, vielleicht war ich
gerade im richtigen Moment.
Ja. Ich habe damals so viel über Verhandlungen und bla 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 gehört.
Ich habe da noch nicht so viel gekannt, aber er redet da davon, dass früher gibt es ja diese Sales-Fantasie, dass du wirst niemals ein Nein haben, du wirst Leute auf ein Ja konditionieren, weil es da die Theorie gegeben hat.
Ja, weil der hat ja diese Geisel-Negotiations
gemacht. Genau, aber er hat das nicht, das ist quasi der Common Sense war, versuch immer Ja rauszukriegen von den Leuten, damit sie immer weiter Ja sagen. Und er sagt aber, nein, was du ihnen geben musst, du musst ihnen zuerst den Freiraum zum Nein geben.
Ja.
Und das zum Beispiel tatsächlich hat dazu geführt, dass ich immer anrufe und frage, ist gerade schlecht? Es ist jetzt leid, wenn du so, vielleicht ist es ein schlechter Anfang, aber wenn du quasi nach der Praxis gehst, dann würdest du der Person jetzt niemals so einen geistigen Raum aufmachen mit dem Wort schlecht überhaupt. Das funktioniert aber urgut, weil die Leute dann kurz innehalten können und überlegen, habe ich jetzt Zeit oder nicht? Wenn sie so keine Zeit haben, dann ist es, es ist schlecht, ich habe gerade keine Zeit. Dann frage ich, ja gut, kann ich wann anders anrufen, wenn sie Zeit haben? Und wenn sie aber sagen, nein, jetzt ist dann eigentlich gerade okay, dann geben sie dir plötzlich den Raum.
Weil sie auch geistig den Raum aufmachen.
Genau.
Weil sie sich dafür entschieden haben und auch,
glaube ich, verstanden haben. Sie hatten aber auch die Möglichkeit zu überlegen.
Sie hatten die Möglichkeit, Nein zu sagen.
Du hast Agency, da gibt es einen Agency.
Ja.
Und halt, da gibt es ur viele, da könnte man eigene Folge machen, weil es gibt ein paar Sachen, die super geil gefunden haben.
Lass uns bitte eine eigene Folge dazu machen.
Ja, weil das funktioniert.
Wie gesagt, mein Sprint steht bevor. Ihr seid ja mitten im Sprint und habt ihr habt ein paar Absagen und ein paar Fails verpitchte Fails.
Ja, da
das
haben wir
ist aber egal, du hast ja daraus gelernt.
Ja, aber wir wollten den Auftrag dann eigentlich auch nicht.
Achso, und der 40.000 Euro Auftrag.
Ja. Aber da können wir
egal. Es gibt dann ja auch irgendwie, also ich habe so meine Prospects und umso älter ich werde oder erfahrener, keine Ahnung, desto mehr denke ich mir, okay, mit wem will ich eigentlich wirklich zusammenarbeiten?
Mhm.
Wenn man muss ja mit den Leuten zusammenarbeiten wollen.
Die waren schon nett auch. Aber das Ding ist, die hätten uns halt wieder in eine komplett andere Richtung gezogen.
Ja, eben. Und man wird hier zu dem, was man tut.
Mhm.
Und wenn man dann einen Auftrag annimmt, der eigentlich gar nicht so sehr das ist, wo man sich positionieren will, dann verbindet man sich mit einem Kontext, der einen nicht in die Richtung führt.
Genau.
Von dem her, also es ist so, ihr wolltet die nicht, wahrscheinlich war das unbewusst so, dass das halt so passiert ist.
Ja, jetzt im Nachhinein war es mir so alles schlimm. Klar, warum ich so reagiert habe. Aber wieder zurück zu der Folge um Dinge.
und Iris, hast du noch mehr Absagen bekommen, weil eigentlich hast du auch Komplimente bekommen für das Buch.
Ich habe eigentlich auch Komplimente bekommen, ja, das
und
war schön.
Und sogar Nachbestellungen.
Ja, total. Und auch, es wird eine Veranstaltung geben jetzt, es gibt eine Lesung dann in einem Buchladen.
Ja, super, ich glaube, man braucht einen langen Atem einfach.
Ich würde gerne wieder zurück zum Thema. Ich finde, wir haben das noch nicht durchbesprochen.
Wir haben es noch nicht durchbesprochen.
Nein, weil ich habe so das Gefühl, okay, es gibt jetzt so diese Taktik, sich empathisch in die andere Person reinzufühlen. Ja. Das hilft uns allen. Mhm.
Aber wer ist empathisch wer fühlt sich empathisch in mich ein, wenn ich gerade verletzt wegen einer Absage einschlafen will und nicht kann, weil der Schuh drückt?
Ja.
Es ist jetzt, Gott sei Dank, bin ich jetzt in einer Situation, wo dieses Jahr alles sehr gut aussieht. Aber das war nicht immer so. Der Schuh hat richtig gedrückt. Und dann ruft man an oder schreibt auch E-Mails. Ich finde, man spürt das auch in einer E-Mail, wenn die Kacke am Dampfen ist bei dem Gegenüber und dann richtig, richtig harter Stress ist. Und dann ist die Haut sehr viel dünner und man nimmt die Dinge dann nochmal persönlicher. Das war eigentlich unser Thema, persönlich nehmen.
Mhm.
Aber da ist zum Beispiel wichtig, wenn ich merke, ich kriege so eine E-Mail, niemals diese E-Mail sofort beantworten.
Ja, das stimmt.
Das ist die goldene Regel. Wenn du so eine E-Mail kriegst,
du hast voll recht,
niemals diese E-Mail sofort beantworten. Niemals.
Mhm. Egal, ob sie gut ist oder schlecht.
Niemals, niemals. Du beantwortest diese E-Mail nicht. Also quasi, wenn alles getriggert wird, mir führt das ja selber, oder? Wenn so Dinge getriggert wie Scham und Ablehnung und solche Dinge. Also ich habe das jetzt so interpretiert von dem, was du mir gesagt hast.
In so einer Situation.
Und da niemals sofort zurückschreiben. Es gibt kaum eine Situation, wo man es nicht bereut, sofort zurückgeschrieben.
Ich schreibe eine E-Mail, aber ich schicke sie nie ab.
Aber Vorsicht.
Einfach nur, damit es raus ist.
Und nicht man darf Reply und, drücken.
Ja, und, genau, nicht ja. auf Reply drücken, mhm. keine Adresse E-Mail eingeben ein, ja. und ja. am besten eigentlich nur ein Word-Dokument aufmachen mhm. oder ein anderes eine andere Firma Dokument mhm. schreibt.
Aber eigentlich ist ja Idee. Das Ding ist, ja muss irgendwie die Emotionen raus, oder? Mhm. Oder genau. weg vom Ego und mhm. dann kann man drüber nachdenken, was denn falsch gelaufen ist. Weil das ist es ja immer, was ist denn falsch gelaufen?
Genau,
ja.
und was will ich eigentlich?
Und die Verletzung ja. ist ja oft das eigene Ego. Und das eigene Ego hat immer das Bedürfnis, Dinge anders darzustellen, wie sie sind. Und manchmal ist es ja tatsächlich genau. so, dass du jetzt diese Emotion oder du kriegst diese, du liest etwas und nimmst es extrem persönlich. Ja. Und in Wirklichkeit war es aber einfach die Wahrheit.
Ja, oder ja. auch einfach was Dummes. Das kann ja, ja auch sein. Also es ist ja nicht so, dass alle, die eine Absage schreiben, dass die sich da groß was überlegen. Manche sind so, ey, Alter, der geht mir schon wieder voll auf den Sack. Mhm. Ich schreibe dir mal irgendetwas, damit das endlich mal versteht. Mhm. Und die haben ja keinen Bezug zu den. Also es gibt ja auch Leute, die sich keine Gedanken machen. Dann gibt es Leute, die haben ihre Floskeln, ihre Standardantwort. Und dann gibt es Personen, die sich da wirklich Mühe geben. Aber das sind, warum sollte man? Mhm. Und also warum soll ich, wenn ich auf Personen zugehe und etwas haben will von denen, warum soll ich erwarten, dass die mir gegenüber mit Empathie entgegentreten? Ich kriege den Satz nicht zusammen.
Antwortet.
Also empathisch antworten.
Mhm. Mhm. Ja, aber es wäre schon schön. Mehr Hoffzeit. Das ist halt genau. einfach so. Mehr Hoffzeit. Aber das ist zum Beispiel ein Tipp.
Das mit dem, der Kampf das, mit dem eigenen
wann
Ego,
warst
das
du,
ist echt
also,
wichtig.
Du hast jetzt vor den Büchern erzählt, aber wann war das letzte Mal, dass
weil
du wirklich etwas persönlich
genommen hast? Dass ich wirklich was persönlich so genommen habe? Das hätte ich mir jetzt im Vorhinein überlegen sollen. Ne?
Ding, ding,
so das
ding,
Schlimmste.
Ding,
kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
Ding. Das Schlimmste.
Ja, aber es ist halt auch mehr die Situation. Ich kann mich schon an Situationen erinnern,
sag
wo
mal,
du Dinge
ja,
extrem
klar, total.
Persönlich genommen hast. Aber gar nicht mich betreffend, sondern einfach so. Die Firmengeschichte betreffend, zum Beispiel bei Trennungen.
Ja, okay.
Wenn man sowieso schon verletzt ist auf eine gewisse Weise. Mhm. Und dann ist es so easy, dass man alles die ganze Zeit.
Na, aber auch so Absagen nimmt. Einfach, die man dann so persönlich nimmt, weil sie zum Beispiel eine Absage von einem, vielleicht haben wir da sogar eh auch schon mal drüber geredet, aber von einem, so ein, das war ein langer Prozess mit einer Institution, um zu einem Punkt zu kommen,
genau.
wo wir gedacht haben, okay, der Auftrag, der muss jetzt noch ausgeschrieben werden, aber der ist eigentlich schon unserer, weil, der, mhm. weil die Ausschreibung war 1:1 nach unserem Konzept formuliert. Mhm. Das heißt, die haben alle Kritik, die wir gratis ihnen zur Verfügung gestellt haben, ja. aufgenommen, denn die Ausschreibung
das Feedback
geändert.
Feedback eingearbeitet.
Und wir haben es nicht gekriegt.
Mhm. Dann wart ihr einfach sauer, weil ihr euch ausgenutzt gefühlt habt.
Na, wir
ja,
waren persönlich.
Wir waren persönlich beleidigt.
Beleidigt.
Da war ich wirklich lang persönlich gekränkt, muss ich sagen.
Aber zu Recht oder
nein,
im Nachhinein?
Absolut zu Unrecht, weil
ich mein,
wir waren
weiß
nämlich.
Ich gar nicht. Ich finde, man darf auch manchmal darf man auch.
Na, das sehe ich nicht so. Sitze tatsächlich, ich glaube, in einem beruflichen.
Es lähmt halt einfach. Wenn man persönlich gekränkt ist, dann ist man gelähmt. Ja, weil dann versaue ich mir die Kontakte, die
das
ich habe. Ich kann doch nicht nachfragen, warum, was der Grund ist. Also ich kann doch nicht daraus lernen, weil ich bin ja gekränkt und ich bin beleidigt.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, eigentlich würde mir was zustehen, was mir nicht unbedingt zusteht, weil warum sollte mir das zustehen? Genau.
Und gleichzeitig, ja. aber wir haben da eh
also,
drüber geredet,
natürlich.
Wir
natürlich
haben jetzt einen ganz anderen Blick drauf jetzt. Weil es war nämlich ja so, dass wir den Auftrag unbedingt wollten, weil es eine riesengroße Institution in Wien ist. Wir wollten diesen Auftrag wirklich, wirklich haben. Und dann waren wir in diesen diesen Ausarbeitungskonzepttreffen und haben nie wirklich die Wahrheit gesagt. Wir haben ganz genau
Theorie,
gesehen, dass ganz viele
das
Dinge nicht funktionieren. Mhm. Ja, das ist jetzt keine Theorie. Wir haben beide nachher drüber geredet.
Ja, ja.
In Wirklichkeit irgendwie das, was die wollen, ist nicht ganz stimmig. Aber wir haben ihnen nicht das komplette Konzept ausgeredet. Sondern wir haben nur versucht, an ihrem Konzept herumzuschrauben. Aber mhm. in Wirklichkeit, die wollten immer diese Zielbedürfnisse. Die wollen immer, ja, wir wollen voll viel Reichweite. Und wir wollen Reichweite, wir wollen Sichtbarkeit in der Stadt und wir wollen aber Sichtbarkeit auch im Ausland. Und bla. Ganz viele unterschiedliche Zielkonflikte in dem Konzept mhm. drinnen. Und wir waren dann also, ja, und überhaupt, wen interessiert das überhaupt? Das ist um einen Podcast gegangen. Wenn so das unter uns haben wir geredet, wen interessiert denn das dann eigentlich? Und da irgendwie, wer ist jetzt wirklich die Zielgruppe? Die
dann
vermischen ja alles.
Eigentlich ist dann doch im Nachhinein das gar nicht so schlecht gewesen vielleicht.
Ja, wir hätten eher.
Weil ihr hättet müssen. Bei der Umsetzung, spätestens bei der Umsetzung, hättet ihr Schwierigkeiten gekriegt mit eben Konflikt, Zielgruppen, wen soll das interessieren, irgendwelche Erwartungshaltungen bezüglich Reichweiten.
Das Ding ist, die haben halt riesen, die sind so groß und haben ihre eigenen Social-Media-Leute und Marketing-Leute. Und da war für uns dann aber auch so das Gefühl, ja gut, wenn ihr glaubt, das ist das, was ihr haben wollt, dann schrauben wir halt herum in dem Maße, wie wir das können. Aber dann geht es uns, ja, es ist eine nette Arbeit, das Projekt wird eh nett. Es interessiert dann vielleicht niemanden, aber wir werden halt zahlt und wir haben irgendwie... Ja,
das wäre safe einfach.
Genau so. Und in Wirklichkeit, im Nachhinein muss ich jetzt sagen, ja, ich hätte es uns auch nicht geben, weil das Konzept halt nicht funktioniert hat. Und wer weiß, wie es passiert wäre, wenn wir hingegangen wären mit der Energie, die wir heute haben und sagen, Leute, es funktioniert nicht. Mhm. Es funktioniert einfach nicht. Aber genau. Wir waren dann echt
so... Du meinst, wir haben daraus gelernt, dass wir ehrlicher in Konzeptphasen sein müssen.
Und ich kann mich sogar nur daran erinnern, dass ich zu dir gesagt habe, Selbstkritik immer, wichtig.
Boah, an dem habe ich lange...
Ich habe zu dir damals gesagt, pass auf, was du sagst, weil die ganzen Marketing... Leute das sitzen stimmt, da drin.
Du hast mich reingedacht.
Weil Iris neigt dazu, so super hard Truths zu droppen und die kommen auch super gut an. Ist. Ja, aber das hast lernen müssen, dass das gut ankommt. Und ich war nur damals so, hey, pass auf, die haben eine ganze Abteilung, die sie das jetzt ausgeknopst haben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir denen jetzt nicht sagen, dass sie die Dümmsten sind. War wirklich, genau das war das, was sie zu Iris gesagt haben. Im Endeffekt war das komplett der falsche Ansatz.
Also wir lernen aus dieser Folge, in Wirklichkeit ist es sehr geschäftsschädigend, mit dem Andi ein Business
zu machen. Das stimmt total. Ja.
Aber er schneidet unsere Podcasts.
Genau. Ist gut.
Ja.
Von dem her ist es eh okay.
Ich kann damit leben.
Es ist eh okay. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, ich habe ein Buch gelesen, weil ich in meinem Ego irgendwann mal sehr stark gekränkt worden bin. Das war kein... Ich wurde gefeuert und es gab so einen Team-Backlash, der sehr, sehr hart war. Da machen wir irgendwann mal eine eigene Folge, weil das Thema zu groß ist. Und ich habe gemerkt, also ich war so verletzt und mein Ego hat das fast nicht ausgehalten. Und ich habe mir ganz viel Literatur reingezogen, wie man dieses scheiß Ego endlich in den Griff kriegt. Und da gab es ein Buch, das heißt Ego is Your Enemy. Das ist an der Stelle, finde ich, als Einsteigeding, um eben Dinge nicht so persönlich zu nehmen und das Ego einfach runterzuschlucken oder dort zu behalten, wo es hingehört, weil es stört einen richtig in der Arbeit und das Ego ist das, was einen hemmt und die Enttäuschung oder dieses persönlich nehmen ist dann das Symptom, dass das alle kennen. Ich kenne niemanden, der irgendetwas nicht persönlich genommen hätte. Aber dass man das so ein bisschen lernt einzudämmen. Ich weiß den Autor nicht mehr, aber Ego ist Your Enemy. War richtig gut. Und das hat mir extrem geholfen. Und diese Erfahrung hat mich sehr weit gebracht, dass ich Dinge...
Weil ich da jetzt die Gegenthese habe, ich glaube, dass es da unterschiedliche Formen von Lebensführung und Geschäftsführung gibt. Die Art und Weise, die wir anstreben. Ein gesundes... geistig gesundes und unser Umfeld irgendwie wohltuendes Geschäft zu bauen, braucht ein Ego, das unter Kontrolle ist. Es gibt jetzt natürlich Leute, die sagen, hey, gib mir nur mehr von dieser Verletzung, weil ich nehme das als Fuel und baue dann quasi meine ganzen Unternehmen auf. Weil man sieht ja, dass das offensichtlich funktioniert.
Die Menschen funktionieren immer unterschiedlich.
Ja, aber das ist ja nicht, was wir anstreben. So.
Wir jetzt nicht. Genau. Apropos Netzwerk oder Leute, die man um sich hat, die einen retten können vor dem eigenen Ego. Da hatten wir ja jetzt eine Folge zum Thema Mentoring und Freundeskreis, dass die Freunde ja auch Mentoren sind. Die können wir an dieser Stelle nochmal empfehlen, glaube ich.
Das ist schön. Und damit sind wir irgendwie am Ende,
und
oder?
Wichtig ist aber auch, dass wir jedes Mal die Leute darauf hinweisen oder dich darauf hinweisen, weil du hörst uns ja gerade. Es hilft tatsächlich, wenn du diesen Podcast bewertest.
Aber nur mit 5 Sternen.
Wir nehmen einen Stern, nehmen wir persönlich. Sterne.
Na, aber wenn du 3 Sterne geben würdest, dann schreib uns eine E-Mail und gib uns Tipps. Ernsthaft. Weil das ist auch so.
Konstruktives Feedback. Oder gib uns einfach
Feedback.
Gib uns einfach
Feedback.
Wir werden es dann in den Recap-Folgen besprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Und schauen, wie wir das
verbessern. Wobei in der letzten Recap-Folge, die wir gerade vorher aufgenommen haben, also die ist gerade jetzt deswegen haben wir dasselbe an, wenn ihr die Videos schaut, haben wir nur darüber geredet, wie toll
Aber hey, wir haben. Nein, überhaupt nicht. Wir haben einen.
Gehen wir auf Kritik ein.
Wir brauchen sehr. Das waren eh 5 Minuten. Kann man sich reinziehen, muss man nicht.
Okay, auf jeden Fall alle Leute, genau, die bis jetzt zugehört haben, einfach kommentieren und bewerten und uns auf LinkedIn verknüpfen.
Sehr gerne.
Weil das ist nämlich auch unten in den Show Notes. Genau. Gebe ich immer rein.
Ich habe mir sagen lassen, es ist sehr gut, wenn man. Es gibt Personen, die es zum ersten Mal gehört haben, vielleicht haben sie es bis hierher geschafft. Mhm. Und den Personen soll man immer sagen, wer man denn eigentlich ist, weil man darf nicht davon ausgehen, dass die wissen, mit wem man gerade zu tun hatte.
Hätten wir das nicht am Anfang tun sollen?
Ja, aber wir machen es einfach jetzt.
Ah ja, okay. Ja, schönen guten Tag. Sollen wir so anfangen?
Oder? Naja, wir wünschen euch noch einen guten Tag.
Wir wünschen euch noch einen schönen guten Tag. Und hier, ihr habt hier die Stimmen gehört von Iris,
Andreas
und Alex.
Es ist irgendwie total
semi-komisch, das am Ende zu machen.
Schönen Sonntag.
Tschüss.
Es ist Dienstag. Hm.